Der Herr sei mit euch. Einen Tag, nachdem wieder ein Konflikt in dieser Welt eskaliert ist, kommen wir zusammen zum Gottesdienst mit all unseren Erschrecken, mit unseren Gedanken, die wir aus Weihnachten, aus dem Jahreswechsel mitbringen, kommen wir zusammen und treffen uns unter dem Wochenspruch aus Johannes 1 zum zweiten Sonntag nach Weihnachten. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sehen so vieles und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tagen vor Weihnachten mussten wir Abschied nehmen und haben Trauergottesdienst gefeiert für unsere Schwester Inge Becker, geborene Achenbach, aus der Harzfelder Straße 63, die im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Text zu Inges Begräbnis war aus Psalm 23, der erste Vers: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Im Gottesdienst benutzen wir das rote und das lila Gesangbuch. Wir beginnen mit dem Wochenlied, das ist die Nummer 73 im Roten. Finden wir den 100. Psalm, den Wochenpsalm, und sprechen im Wechsel, bitte die liebe Gemeinde, die eingerückten Verse zu lesen. Moment. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Lob, danket ihm, lobe seinen Namen.
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Komm. Und anschaut, wie wenig die Menschen an Boshaftigkeit eingebüßt haben, seit vor tausenden Jahren der Messias den Israeliten verheißen wurde, dann möchte man wahrhaft rufen: Herr, erbarme dich. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Wir haben etwas gegen die Boshaftigkeit der Welt, die Liebe Gottes, die wir empfangen, die wir teilen. Mit den Engeln von Bethlehem singen wir: Mach uns für andere zum Wegzeichen deiner Liebe, die uns erschienen ist in Jesus Christus, deinem Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die heutige Schriftlesung steht in Lukas 2, die Mikro, hörst du mich nicht?
Nee,
das ist auch so. Gut. Die heutige Schriftlesung, hört ihr mich jetzt?
Nee, ich hab's ausgemacht, das Mikro.
Er hat's ausgemacht, weil es so brummt und weil der Pfarrer gedacht hat, er wäre laut genug und dann...
Okay, ich schreie.
Also wie ist es denn, wenn wir schon gerade dabei sind und schwätzen, ist es denn laut genug, wenn ich so rede? Oder soll ich, weil ich hab's immer nicht so gerne in der Hand, wenn ich noch das Buch und...
Also, ich rede ganz laut. Die heutige Schriftlesung steht in Lukas 2, die Verse 41 bis 52. Bitte aufhören. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihm: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle seine Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Sein wollen, in den USA und in Venezuela, in Russland und in der Ukraine, im Sudan, im Kongo, in Gaza, vereint mit Ihnen allen bekennen wir den Glauben an unseren Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort er kommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus ist kommen, vom Lied 66 singen wir die ersten 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jesus hat also debattiert mit den Schriftgelehrten, schon als Junge. Er hat die damalige Bibel gelesen. Einmal am Beginn seines Wirkens hat Jesus dasselbe gemacht wie wir. Er ging zum Gottesdienst in seiner Heimatstadt und hat, in der Synagoge natürlich, Kirche gab es ja nicht, Jesaja 61 gelesen, das, was wir heute auch hören. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Amen. Gesalbt werden kann jeder. Gehst du zum Arzt oder Apotheker? Oder die Mama reibt dich ein, wenn du Husten hast? Aber in eine Position hineingesalbt werden normalerweise Könige. Der Gesalbte ist aber nicht irgendein König. Der Gesalbte heißt im vorderasiatischen Sprachraum Messias. Der Spross aus der Königsfamilie Davids, den die Leute seit Jahrhunderten erwarteten und der das Gottesvolk befreien würde, wäre ein von Gott eingesetzter König. Für die Leute in der Synagoge in Nazareth war es nicht lustig, dass Jesus zum Ende gesagt hat, jetzt ist es soweit, da bin ich. Da steht der, ich kannte dich schon, da warst du noch so, als ob, da steht ein Konfi in der Kirche auf und spricht, der liebe Gott hat mich geschickt und kann losgehen, jetzt wollen wir mal aufräumen in dem Laden. So geht das natürlich nicht. Ja, aber aufräumen, das war schon irgendwie dran. Ganz offenkundig war nicht alles in Ordnung in der Welt, in der die Synagoge von Nazareth steht. Dort, wo diese Worte vorgelesen wurden. Ein Prophet hatte 500 Jahre vorher etwas bemerkt und aufgeschrieben. Je nachdem, welche Wertvorstellungen man mitbringt, war das, was der festgestellt hatte, viel schlimmer, als wenn ein vorlauter Kerl in der Synagoge einen frechen Satz fallen lässt. Es sind ja die Elenden, die die frohe Botschaft hören sollen. Die gebrochenen Herzen sollen heilen. Es gibt die also, die Elenden und die Kaputten, Gefangene. Manche sitzen im Schuldgefängnis, Gebundene, in Sklaverei geratene arme Schweine. Das gnädige Jahr des Herrn, das dieser Gesalbte verkündigen soll, stammt aus dem 3. Mosebuch. Alle 50 Jahre, jedes Mal, wenn 7 mal 7 Jahre vorbei waren, sollten alle Schulden erlassen werden. Alles Land an den Besitzer zurückgegeben werden, dem Gott es irgendwann mal geschenkt hatte. Alle, die in Sklaverei geraten waren, weil sie ihre Schulden nicht zahlen konnten, alle sollten frei werden. Praktisch funktioniert hat diese Regel nie. Man stelle sich vor, 47 Jahre sind vorbei, du willst dir Geld von mir leihen, es ist viel, wir wissen nicht, wie die Ernte ausfällt, du vertröstest mich ein paar Monate mit der Ratenzahlung und wie schnell sind 2 Jahre vorbei und schwupp, die Schulden erlassen? Nie und nimmer. Da würde ich nichts verleihen. Dein Opa hat meinem Opa Land verkauft und nach maximal 50 Jahren soll ich es zurückgeben? gerade wenn vielleicht der prächtigste Weizen draufsteht. Die Menschen fanden Mittel und Wege, wie man um dieses Erlassjahr drumherum kam. Aber nun muss es kommen, meint der Prophet. Damals hatten die Perser das Babylonierreich besiegt. Die Perser hatten die Leute freigelassen, die die Babylonier aus Israel verschleppt hatten. Allerdings waren nie alle aus Israel abgeholt worden. Die Gefangenen im Exil, das waren Gelehrte, Techniker, Priester, Militärstrategen, Wohlhabende. Und im Exil in Babylon, im Irak, da hatten die keine Schuhe putzen müssen, sondern die hatten das gearbeitet, was sie konnten, um die babylonische Gesellschaft voranzubringen. Viele hatten da Häuser erworben, manche hatten Sklaven. Dass solche Zugereisten froh sein können, wenn sie überhaupt das Leben haben und sich für niedere Arbeiten nicht zu schade sein dürfen, dass ein Putzjob oder Taxifahren für Mindestlohn zumutbar ist, wenn man im Heimatland Lehrer oder Rechtsanwältin war, das ist heute bei den Kreisjobcentern gängige Auffassung und mit der Abschaffung des Bürgergelds 2026 wird es nochmal schwieriger, ein Jobangebot abzulehnen. Die Babylonier waren vor 2500 Jahren vielleicht schlauer. Sie haben die Leute bei ihren Kompetenzen abgeholt, haben ihre Fähigkeiten genutzt und sie auch am Wohlstand, den die mitgeschaffen haben, teilhaben lassen. Es waren ein paar sehr alte Leute und die beiden nächsten Generationen dieser Bessergestellten, die zurückkommen nach Israel. Und sie beanspruchen jetzt den Besitz ihrer Väter und Mütter. Dort gibt es schon Leute, die nicht verschleppte, immer dagewesene Landbevölkerung. Arme Leute mit niedrigem Bildungsstand. Solche, die für Babylon bei der Verschleppung uninteressant waren. Jetzt gibt es Probleme. Während der Jahrzehnte der babylonischen Fremdherrschaft habt ihr nichts zu Wege gebracht. Ihr habt den zerstörten Tempel einfach liegen lassen, nicht wieder aufgebaut, habt Ackerbau und Viehzucht betrieben auf unserem Land. Die Armen werden auch nicht als wahre Israeliten angesehen. Ihr habt euch ja mit anderen vermischt. Eure Kinder haben Besatzer zum Vater. Ihr habt euch Mädchen aus Nachbarvölkern genommen. Die zurückgekehrten Priester bevorzugen ihre Leute, dass die ein Vorrecht haben, die Geschicke zu bestimmen. Das sei so von Gott gewollt, bekommen die Ärmeren erzählt. Bessergestellte bleiben Bessergestellte und häufen mehr Wohlstand an. Die Armen bleiben arm oder werden ärmer. Das ist die Situation, in die der Prophet rein sagt, jetzt einfach mal alles auf Null setzen. Das ist es doch, was wir brauchen. Wir bauen ein neues Land aus den Trümmern auf, wo jeder dieselben Chancen hat. Es überrascht uns nicht, dass die Armen bis heute vergeblich auf dieses Erlassjahr im Sinne des dritten Mosebuch warten. Über zwei Worte aus der Prophetenrede stolpere ich. Rache und Freudenöl. Wenn ich an Rache denke, dann denke ich, das, was ich noch nie getan habe, dass ich dem eine reinhaue, der mich beleidigt oder geärgert hat. Dass es jemandem mal recht geschieht, wenn der was Böses getan hat oder gesagt hat und ihm oder ihr dann ein kleines Unglück widerfährt. Schmerzhafte Hämorrhoiden habe ich schon Leuten gewünscht an den Po, die sich als Unterdrücker oder Ausbeuter oder Gewaltverbrecher oder Nazis entlarvt haben, denen die andere Länder überfallen. Ihre Macht genügt ihnen nicht. Denen, die ihren Freunden in der Öl- und Gasindustrie einen Gefallen nach dem anderen tun. Nicht selten habe ich mir gewünscht, dass Gott mit derselben Münze einzahlen soll, denen, die es mal verdient hätten. Warum machst du nichts? Das ist doch eine Frage, die heute angesichts von Krieg und Verbrechen, Ungerechtigkeit viel tausendmal wieder an Gott gestellt wird. Und jetzt kommt der. Ein Tag der Rache Gottes. Und wie sieht die Rache Gottes aus? Die will trösten alle Trauernden, schaffen den Trauernden, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Nichts von alledem verbinde ich mit Rache. aber Gott. Man hat keine Worte dafür, wie sehr der anders ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Wenn Jesus also sagt, das ist heute, ich bin der Messias, der Gesalbte, der den Auftrag hat, den elenden und erbärmlichen Gestalten die gute Botschaft zu bringen, den Trost, die Freiheit, dann sehen wir die Rache Gottes, die haut nicht rein, die Licht im Stall von Bethlehem. Gott liefert sich dieser kaputten Welt mit ihren ungerechten Zuständen aus und legt sich im Baby in die Krippe. Er zieht sich selbst zur Rechenschaft und lebt uns vor, wie er es meint und macht und wie es eigentlich bei uns sein müsste. Er ruft die erbärmlichen Gestalten zusammen, die Hirten und später andere Verachtete und Ausgebeutete. Ruft sie zusammen mit den Weisen und Einflussreichen. Und bist du reich und einflussreich und hältst dich aber zu fein dafür, dich mit dem Penner an einen Tisch zu setzen, dann wird es schwer für dich dabei zu sein. Gottes Rache ist, dass er uns zeigt, der Wohnsitzlose, die Müllfahrerin, der Grundsicherungsbezieher, die sind alle so wertvoll wie der Kanzler und die Aufsichtsratsvorsitzende. Das syrische Kind in unserer Schule ist genauso wertvoll wie der CSU-Abgeordnete, der seine Abschiebung fordert. Jeder arme Kerl in den Straßen von Caracas, der gestern Angst und Schrecken und ohne Strom dagesessen ist, der vielleicht, das wissen wir ja noch gar nicht, Angehörige betrauert, niemand ist einen Deut weniger wert als der Präsident der Vereinigten Staaten. Bei Gottes Rache ist wieder etwas dabei, das in meinen Alltag gar nicht reinpasst. Freudenöl sollen die Trauernden bekommen. Alle, die nicht vorne dabei sind und oben aufschwimmen. Salböl ist das, denn auch Gottes Leute, die er trösten will, werden gesalbt. So, und wenn Gott salbt, dann salbt er in einen Dienst hinein. Gott lässt dich salben und dann bist du König. Wenn man, wie Israel nach der Gefangenschaft in Babylon, das Land bekommt, oder wenn man überhaupt irgendetwas bekommt, dann ist da als Gesalbter nichts mit für sich behalten und ausbeuten. Dann ist da Salbung zur Gerechtigkeit. Die Salbung ist dazu da, dass Gottes Königskinder machen, was er machen würde. Den Elenden gute Botschaft bringen, die zerbrochenen Herzen verbinden, verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Wenn auch heute die Reichen reicher und die Armen ärmer werden, wenn heute Machtgebiete ausgeweitet werden, Krieg angefangen wird, dann sind die Verantwortlichen entweder nicht gesalbt oder sie treten ihre eigene Königskrone, ihre eigene Gotteskindschaft mit Füßen. Wir müssen uns doch fragen, wann trösten wir? Wen trösten wir? Wem verhelfen wir zur Freiheit? Wenn heute ein armer Mensch mit einem anderen armen Menschen ein bisschen Reis oder eine Decke teilt, dann zeigen die, dass sie gesalbte Königskinder Gottes sind. In Jesus Christus macht Gott das, was wir machen. Jesaja lesen, Essen trinken, Hunger haben oder Angst, Schmerzen und Tod. Und wir sollen machen, was er macht. Gute Botschaft bringen und leben als gesalbte Königskinder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Aus dem Lila Buch, die Plus 4, ursprünglich God Rest You, Merry Gentlemen, es wird nicht immer dunkel sein, Plus 4. Thank you. Wir halten Fürbitte. Und wer kann und mag, der kann bei den Zeilen des Fürbittengebets einstimmen in den Rückruf Kyrie Eleison. Das ist ja nur dieser eine Halbsatz, Kyrie Eleison. Wer ihn aber nachlesen will, würde ihn bei 178,9 mit den Noten finden. Ein neues Jahr haben wir aus deinen Händen empfangen, ewiger Gott. Mach du es zu einem Jahr der Gnade, in dem die Elenden die gute Botschaft hören. Wir bitten dich um Befreiung. Gewaltherrscher halten ihre Gegner gefangen. Traumata belagern die Gedanken der Überlebenden. Verschuldete zerbrechen unter dem Druck von Zins und Zinseszins. Wahnsinnige regieren die Staaten. Du, barmherziger Gott, mach dieses Jahr zu einem Jahr der Gnade und befreie die Gebundenen. Herr, erbarme dich, wir rufen. Wir bitten um Gerechtigkeit. Sorgen um Arbeitsplatz und Zukunft belasten die Seelen. Wohnungen sind Mangelware. Die Kinder der Armen sind benachteiligt. Für die Kinder der Geflüchteten wollen viele keinen Raum mehr haben in unserer Herberge. Du gerechter Gott, mach dieses Jahr zu einem Jahr der Gnade und lass die Bäume der Gerechtigkeit wachsen. Herr, erbarme dich, wir rufen. Wir bitten um Trost, die Trauernden weinen, Kranke kämpfen gegen den Schmerz, Jugendliche liegen nach der Brandkatastrophe in der Schweiz fürs Leben entstellt und traumatisiert auf den Intensivstationen. Die Verzweifelten bleiben im Dunkel zurück nach dieser und anderer Katastrophen. Vor dir denken wir an dein Kind Inge und alle, die wir in unserer Mitte vermissen. Du Gott des Trostes, mach dieses Jahr zu einem Jahr der Gnade. Tröste die Trauernden und verwandle die Gedemütigten durch deine Schönheit. Herr, erbarme dich, wir rufen. Deine Geschöpfe. Der Planet ächzt, Kriege zerstören Menschenleben, Gier vergiftet die Atmosphäre und die Gletscher sterben. Du Gott des Heils, mach dieses Jahr zu einem Jahr der Gnade. Rette deine Schöpfung und lass den Frieden wie einen guten Samen in dieser Welt aufgehen. Erbarme dich, wir rufen. Dein Wort lässt uns hoffen. Deine Verheißung kleidet uns in Zuversicht. Du schenkst uns deinen Geist und verbindest alle, die an dich glauben. Salbst uns zu Königen und Königinnen. Du Gott unseres Lebens, mach dieses Jahr zu einem Jahr der Gnade. Rette, befreie und segne uns und alle, die zu uns gehören. Auf dich hoffen wir. Durch das Kind der Maria und unseren Bruder, heute, in diesem neuen Jahr und alle Zeit. Unsere eigenen Sorgen und Wünsche für das neue Jahr, aber auch unseren Dank bringen wir dir in der Stille. Du hörst uns, wenn wir zu dir kommen und wenn wir so weiter beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wie schön leuchtet der Morgenstern, vom Lied Nummer 70 singen wir die erste und die vierte. Im Rot, 70 im Rot.
Für die Musik und laden ein zum nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag, 11. Januar um 10 Uhr wieder im Gemeindehaus mit Natascha Reuter. Heute laden wir ein herzlich zum Plausch beim Kirchenkaffee gleich im Anschluss an den Gottesdienst. Und dann haben wir auch nochmal die Ausstellung 50 Jahre Gemeindebrief aufgebaut. Der Gemeindebrief war nie eine Konkurrenz zur örtlichen Zeitung. Er soll in erster Linie aus der Gemeinde berichten. Natürlich haben die Ereignisse außerhalb von Bienenkopf auch Einfluss genommen. Ich habe da bei den 50 Jahren ein bisschen gespürgert, habe so ein paar Sachen gefunden, zum Beispiel die erste Seite aus dem Gemeindebrief oder auch eine Seite aus dem letzten in 25, dass sich etliches ändert. Es gab mal einen Adventsbasar. Und dann 1995 gab es einen Ausflug zum Kloster Altenberg. Am Anfang Gemeindebriefe einmal Andacht. Das wurde damals von einem Team und auch viele Jahre von Herrn Ronsheimer gestaltet. Regelmäßig gab es Artikel aus Unterkita und auch eine Seite für Kinder gab es, nachdem es den Domfang nicht mehr gab. Berichte aus unserem Kinderheim Bindura, was auch schon 25 Jahre ist. Die Ökumene hat berichtet, es gab aktuelle Bilder in 21 Mal. Aus dem Dompfarrer wurde berichtet, dass es eine Kinderchorfreizeit gab und dann auch noch unsere unvergessenen Freizeiten an Silvester im Keller war. Oder einfach eine Geschichte hat jemand geschrieben. Es gab Hilfsfahrten nach Polen in 81 und 83 und unsere Stadtkirche ist auch schon über 100 Jahre alt in 91. Dazu gab es eine Festwoche. Es gäbe noch so viele Geschichten zu erzählen, aber ihr könnt mal gucken, was da alles so steht. Dann hat zu dieser Ausstellung der Jürgen Döpp auch einige Bilder zusammengestellt. Auch die lassen wir gleich nochmal an der Wand laufen. Die Ausstellung wird in der Winterkirche bis Ende Februar bleiben. Wer in der Woche mal Zeit hat und will sich in Ruhe angucken, kann dies auch gerne tun. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Ausbildung von Jugendlichen als ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit, die mit der sogenannten Jugendleica abgeschlossen wird. Die Jugendleica oder ausgesprochen Jugendleiterkarte gibt es aber auch für Erwachsene. Ich darf das auch noch machen. Ich habe die nämlich nicht mehr. Ist ein in ganz Deutschland anerkannter Ausweis, mit dem junge Leute nachweisen können, dass sie pädagogische Grundkenntnisse haben und über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Betreuung von Jugendgruppen Bescheid wissen. Die dafür erforderlichen Lehrgänge sind ein wichtiger Beitrag zur geistigen sozialen Entwicklung der Teilnehmenden und ein Grundstein für die Qualität der Jugendarbeit in der Kirche. Gott segne Geber und Gaben.
Gibt es keine Allianz Gebetswoche nächste Woche?
Ist die nicht in der Woche da drauf?
Ach, ist da klar. Sonst hätte ich es erwähnt.
Wir haben die vierte gesungen, weil die fängt an mit: Von Gott kommt mir ein Freudenschein, wenn du mich mit den Augen rein gar freundlich tust an Blicken. Und Kapdamba hat das nochmal dick unterstrichen. Vielleicht ist das das, was Segen ist. Dass Gott uns mit seinen Augen, also ihr seht mich, aber darum geht es ja gar nicht beim Segen, dass Gott uns mit seinen Augen anblickt, darum geht es, und zwar freundlich. Jetzt habe ich die letzten drei Tage darüber nachgedacht, ob wir das mal ausprobieren sollen, was ich eben in der Predigt behauptet habe, und habe also bis zu diesem Moment gezweifelt, und ich denke, ich biete es trotzdem mal an. Also es gibt jetzt sofort den Segen für alle, und dann ist der Gottesdienst auch wirklich, naja, fast, wir müssen noch Odo Fröhliche singen, weil es ist immer noch Weihnachten, und nach dem Odo Fröhliche ist der Gottesdienst dann wirklich endlich fertig. Aber für alle, die das wollen, stelle ich mich mal hier zur Seite. Und der Lutz, du kannst ja vielleicht schon mal den Stick reinstecken für die Gemeindebilder, dann muss ich das nicht machen. Und den Beamer an meinen Rechner stöpseln, weil du weißt, wo das Kabel für den Beamer liegt. Und ich stehe dann kurz hier und alle, die das möchten, die können gesalbt werden. Ich hatte bloß auf die Schnelle kein Öl, aber ich habe so eine kleine Creme mit Granatapfelextrakt. Und Granatapfel ist eine biblische Frucht. Also wer heute einmal gesalbt werden möchte, der kann hier an die Seite zu mir kommen, nach dem Odo Fröhliche, und dann gucken wir, entweder auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zum Kirchenkaffee, was es natürlich lieber wäre, aber es ist auch vollkommen freiwillig. Geht in diesen Sonntag, diesen Wintertag, ins neue Jahr unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr schaue dich freundlich an mit seinen Augen und gebe dir seinen Frieden.